Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Kaum ein anderer Staat hat den Frauen so spät das Wahl- und Stimmrecht zugestanden wie die Schweiz. Über 100 Jahre dauerte der Kampf, bis die Frauen am 7. Februar 1971, also genau heute vor 40 Jahren, endlich die gleichen politischen Rechte bekamen wie die Männer. Warum die Schweizer Frauen ein ganzes Jahrhundert lang auf Granit bissen, erläutert die Historikerin Elisabeth Joris im Gespräch mit Sabine Bitter.
Frau Joris, Sie befassen sich als Historikerin seit langem mit der Geschichte der Frauen in der Schweiz. Sie haben unter anderem mit der Historikerin Heidi Witzig die Situation der Frauen im 19. und 20. Jahrhundert in unserem Land dokumentiert. Sie haben immer wieder einen neuen, überraschenden Blick auch auf die Frauengeschichte geworfen, etwa indem Sie die Beteiligung der Frauen auf den großen Schweizer Tunnelbaustellen beleuchtet haben. Und soeben ist Ihr neuestes Buch erschienen mit dem Titel «Liberal und eigensinnig». Sie porträtieren darin zwei Frauen aus dem Bildungsbürgertum des 19. Jahrhunderts, die Homöopathin Emilie Baravicini-Blume und die Pädagogin Josephine Stadlin. Frau Joris, als 1971 die Schweizerinnen das Stimm- und Wahlrecht bekamen, vor 40 Jahren, waren Sie eine junge Frau, Mitte 20. Welche Erinnerungen haben Sie an diesen 7. Februar?
Fast keine, erstaunlicherweise. Dagegen ist mir die Auseinandersetzung ein Jahr zuvor im Wallis sehr präsent. Das heißt, ich arbeitete damals im Wallis als Sekundarlehrerin, darum war ich mit dieser Frage hautnah konfrontiert. Dagegen in Zürich 1971 waren zum Teil ganz andere Fragen für mich im Zentrum. Fragen wie die Pille, die Verhütung, Abtreibungsfragen damals wurden schon diskutiert. Das heißt, das Frauenstimmrecht, dass das kommt, war für mich klar und darum nicht so zentral für meine Emotionen, für mein Gefühlsleben, wie das für sicher für alle älteren Kämpferinnen waren, die Jahrzehnte dafür gekämpft haben.
Sie sagen, Sie waren damals Sekundarlehrerin im Wallis. Wie wurde da das Thema aufgenommen?
Damals war auf kantonaler Ebene die Auseinandersetzung. Die Auseinandersetzungen waren heftig mit den immer gleichen Bildern gegen das Frauenstimmrecht ebenso wie für das Frauenstimmrecht.
Was für Bilder waren das?
Es gibt keine Emanzen und das sind Streitsüchtige, das sind Matronen, das sind Frauen, die Männer unterdrücken wollen und vor allem es zerstört die Familie. Es bringt Unfrieden. Dagegen die Bilder dafür waren zum Teil, ja, die Frauen sollten doch jetzt dafür den Lohn bekommen, dass sie sich so stark eingesetzt haben und sie leisten ja auch einen wichtigen Beitrag. Sehr wenig diskutiert wurde die Frage der Menschenrechte. Das war kaum ein Thema. Im Wahlkampf dominierte auch da quasi das ritterliche Verhalten der Männer, die jetzt den Frauen das Stimmrecht gewähren. Darum auch dieser Blumenstrauß, den Frauen quasi dann auch den Männern geben dafür, dass sie ihnen das Stimmrecht geben, die Männer.
Der Blumenstrauß, das war auch ein Bild auf diesen Plakaten.
Auf den Abstimmungsplakaten, die für ein Jahr warben. Es zeigt eben diese Betonung der Harmonie, der Eintracht und in diesem neuen Leben, diesem modernen Leben, ist es eigentlich selbstverständlich, dass doch die Frau dazu gehört. Also es wird nicht der Kampf betont, sondern eigentlich die Ritterlichkeit der Männer auch gegenüber den Frauen.
1971 war es dann soweit. Wie wirkte sich dieses späte Jahr zur politischen Beteiligung der Schweizerinnen auf ihr persönliches Leben unmittelbar nach der Abstimmung aus? Hatte das Auswirkungen?
Ja, das hatte sehr starke Auswirkungen, weil ich war seit 1970 eigentlich schon in politische Aktivitäten involviert, interessierte mich schon seit Mitte der 60er Jahre sehr stark für Politik und meine Mutter war eine Frauenrechtlerin gewesen im Oberwallis im Rahmen der STAKA, der katholischen Frauenrechtlerinnen. Also das war für mich selbstverständlich und ich war dann im Wallis Mitbegründerin des kritischen Oberwallis und ohne Frauenstimmrecht wäre diese Situation ein bisschen komisch gewesen. Also quasi meine persönlichen Aktivitäten waren jetzt quasi institutionell abgesichert. Ich durfte auch an der Urne mitbestimmen. Ich durfte mich zur Wahl stellen, was ich auch getan habe, dann im Rahmen der Grossratswahlen im Kanton. Also eine Übereinstimmung von dem, was ich war und was der Staat mir jetzt auch für Möglichkeiten bot.
Frau Schori, Sie haben es angesprochen, Sie sind im Kanton Wallis aufgewachsen. Dort fielen in den 1950er Jahren Iris und Peter von Rothen auf. Die beiden waren ein Paar, sie war Juristin, er auch. Er hatte im Wallis nicht nur eine Anwaltspraxis, sondern saß für die Katholisch-Konservativen im Nationalrat. Gemeinsam forderten sie die politische Gleichstellung der Frau, auch in der Öffentlichkeit. Iris und Peter von Rothen waren im Wallis und darüber hinaus aber ein rotes Tuch. Wie haben Sie diese Diskussion damals als Jugendliche in den 1950er Jahren wahrgenommen?
Ich habe sie hautnah mitbekommen. Zum einen, weil wir unmittelbar neben dem Haus wohnten, wo Iris und Peter von Rothen ihre Anwaltspraxis hatten. Sie begegneten mir auch im Alltag, Iris von Rothen weniger, weil sie vor allem in Basel war. Dagegen Peter von Rothen gehörte zu meinem selbstverständlichen alltäglichen Straßenbild, dieser großgewachsene Mann, der da bei uns vorbeikam. Zum anderen kannte ihn meine Mutter schon seit fast ihren Jugendjahren. Also ein persönlicher Bezug zum einen, zum anderen war ja Peter von Rothen nicht nur verhasst, er war ja auch bewundert, weil er war ja Kolumnist beispielsweise im Walliser Boten bis in sein hohes Alter hinein. Eine sehr imposante Figur, könnte man auch sagen. Und dann machte in Visp dieses Buch natürlich ein Riesenaufsehen.
Das Buch Frauen im Laufgitter.
Frauen im Laufgitter, ja, das Iris von Rothen hervorgegeben hat. Eigentlich die Diskussion um Peter von Rothens Einstehen für das Frauenstimmrecht im Nationalrat, wie er das seit der Zeit des Zweiten Weltkriegs tat, das wurde weniger diskutiert im Allgemeinen im Dorf, sondern erst nachher dann das Buch seiner Ehefrau, obwohl er selber abgestraft worden war für seinen Einsatz für Frauenstimmrecht. Er war nicht wiedergewählt worden, man nannte ihn einen Frauenknecht. Aber trotzdem, Furore, Diskussionen lösten dann vor allem dieses Buch aus. Es lag überall auf. Ich kann als Beispiel vielleicht so viel sagen, dass mein kleinerer Bruder, 10-jährig, 1959 dann für seine Fasnachtszeitung Frauen im Laufgitter zeichnet. Und zwar nicht abschätzig, sondern eben, weil er es einfach hörte, hat er Frauen in ein Laufgitter gesetzt.
In diesem Buch von Iris von Rothen tischt die Autorin die unzähligen Benachteiligungen der Frauen auf und vor allem sagt sie auch, was jede Frau im Privaten dagegen tun könnte. Also sie plädierte für die freie Liebe ebenso, wie sie sich dafür aussprach, die Haushaltsarbeiten an bezahltes Personal zu delegieren. Ihr Buch wurde zum Skandal, Sie haben es angesprochen, und sie war damals in der Schweiz als gehasste Persönlichkeit verschrien. Und schließlich wurde ihr von den politisch engagierten Frauen, von einem Teil zumindest, auch noch vorgeworfen, sie hätte mit dieser provokativen Veröffentlichung das Frauenstimmrecht bei der Abstimmung 1959 geradezu verhindert. Was war da genau passiert?
Iris von Rothen hat eigentlich an allem gekratzt, was auch das Selbstbild der Frauen stark prägte. Eben die verantwortliche Hausfrau, die trotzdem sich nach außen engagiert, eben die Frauenrechtlerinnen, betonten sehr oft auch ihre Zuständigkeiten, ihre Verantwortlichkeiten im Hause und mit der Forderung nach freier Liebe lag sie absolut quer zur damaligen Meinung. Und eine Meinung, die vor allem dann 1958 in der SAFA, wo übrigens ihr Buch dann erstmals auch auflag, SAFA, die Schweizerische Ausstellung für Frauenarbeit in Zürich, wo das Frauenschaffen gezeigt wurde, wo sehr stark betont wurde, die Berufstätigkeit der Frau, die gute Ausbildung der Frauen, aber auch ein Schwerpunkt auf die Hausarbeit gelegt wurde und das offizielle Drei-Phasen-Modell abgesegnet wurde. Sie wird zuerst ausgebildet, ist berufstätig, dann zieht sie für zugunsten der Familie sich vom Beruf zurück und in einer dritten Phase, wenn die Kinder erwachsen sind, steigt sie wieder ein. Also drei Phasen im Leben. Und das stellte sie grundsätzlich in Frage. Also das heißt, das komplette Selbstbild, das nach außen sorgfältig gepflegt wurde, stellte sie mit ihren Thesen in Frage. Männer hatten sich ebenso sehr am Haushalt zu beteiligen. Hausarbeit war nicht ein Verdienst, sondern Fron. Und die sexuelle Unterwerfung der Frau unter die Wünsche des Mannes wurde abgelehnt, grundsätzlich.
Frau Schoris, wenn man diese Geschichte in einem größeren Zusammenhang anschaut, fragt man sich ja heute, warum ging das eigentlich in der Schweiz so lange? Das war ja eine Ausnahmesituation in Europa. Was waren die größten Widerstände?
Da sind zum ersten die politischen Strukturen. Wir haben das System der direkten Demokratie, was man in anderen Ländern so nicht hatte. Die Männer, also der Souverän, definiert, wer ebenfalls dazugehört oder nicht. Also das heißt, die Machttragenden entscheiden, wer auch sich an dieser Macht beteiligen darf. Zum Zweiten ist es auch das Selbstbild des Schweizer Staatsbürgers, das immer gekoppelt ist an den Schweizer als Wehrmann. Auch das ist nicht kompatibel im Prinzip mit dem Bild der Frau, die eben im Hause ist. Dazu kommt das Selbstbild der Schweiz nach dem Zweiten Weltkrieg, das sich in den 50er Jahren sehr stark verfestigt hat. Das Selbstbild des Sonderfalls Schweiz, dass man eben nicht ist wie die anderen, dass man verschont worden ist von den Kriegen und das nahm man als ein Verdienst, als Eigenverdienst der Schweizer in Anspruch, nicht als Glück. Deshalb gehörte auch quasi dieser Sonderfall Schweiz in Bezug auf die ungleiche Stellung von Mann und Frau im positiven Sinne zum Gefühl des Schweizer Seins. Drittens war es die Zeit des Kalten Krieges und in dieser Zeit konnte dieses Bild eben verfestigt werden und die Abgrenzung gegen die emanzipierte Frau war auch eine Abgrenzung gegen die linke Frau, gegen das sozialistische Modell, wo die Frau berufstätig ist, aktiv ist, außerhalb des Hauses, die Emanze eben auch als Erodierung des bürgerlichen und des politischen Systems. Dazu gehörte die negative Sicht auf die alleinstehende Frau. Es hieß immer, der Mann nimmt ja die Verantwortung gegen außen wahr, die Frau ist im Innern für die Familie zuständig. Aber damit wurden implizit alle Frauen, die selbstständig waren, die nicht mit einem Mann in einer Paarbeziehung lebten, als Verheiratete, ausgeklammert. Und man hat auch die Frauenrechterin in der Regel mit dem negativen Schreckbild der frustrierten alten Jungfer verknüpft. Man sieht das auch an Wahlplakaten. Also all diese Bilder spielten zusammen, dass man sich nicht schämte, sondern sogar als Mann mehrheitlich stolz war, dass es in der Schweiz kein Frauenstimmrecht gab.
Am 7. Februar 1971, Frau Schoris, heute vor 40 Jahren, war es auf der nationalen politischen Bühne soweit, endlich soweit. Da war der Kampf fürs Frauenstimmrecht in der Schweiz aber schon mehr als 100 Jahre alt. Bereits zwischen 1860 und 1874 traten nämlich politisch engagierte Frauen auf den Plan und verlangten die politische und zivilrechtliche Gleichstellung. Und zwar ganz konkret im Hinblick auf die Revision der Bundesverfassung, die 1874 anstand. Was waren das für Frauen?
Das waren mehrheitlich Frauen aus dem Bildungsbürgertum. Das heißt, die eingebettet waren über ihre familiären Beziehungen, über ihre alltäglichen Beziehungen, persönlichen Beziehungen in die Aufbruchbewegung des 19. Jahrhunderts, in diese liberale Aufbruchbewegung. Ein gutes Beispiel wäre Marie Koch-Puschulin, die Zeitschrift Solidarité herausgab. Die war international vernetzt seit 1848, eine gute Bekannte beispielsweise von Garibaldi. Von daher war das Mitkämpfen und damit auch das Mitbestimmen für sie selbstverständlich. Aber es gab auch Frauen aus dem aristokratischen Milieu, für die es eigentlich selbstverständlich war, dass sie auch mitbestimmen konnten, wenn schon die Knechte mitbestimmen konnten. Aber es gab unter dieser demokratischen Bewegung auch Frauen aus dem Volke, in Anführungszeichen, das heißt gewerbetreibende Frauen, die dachten, wir wollen mitbestimmen. Sie wollen aber vor allem wollten die zivilrechtliche Gleichstellung, damit sie eben auch über ihr Eigentum mitbestimmen konnten und nicht auf einen Vogt oder was auch immer oder einen Beirat angewiesen waren, wenn es um Bestimmung über ihres eigene Gut und Vermögen ging.
Bei dieser Verfassungsrevision wurden diese Stimmen von Frauen aber übergangen. Warum?
Sie wurden übergangen, weil diese Vorstellungen quer lagen zu dem sich gerade erst verfestigenden bürgerlichen Leitbild, wo der Mann in der Öffentlichkeit steht als Ernährer der Familie und der auch Verantwortung trägt für den Staat und die Frau, die im Inneren zuständig ist. Also das kam sich da ganz queer. Und das, obwohl bereits Männer damals gerade aus dem liberalen Umfeld ganz klar sagten, es gibt keinen rationalen Grund, wieso Frauen nicht mitbestimmen konnten. Etwas, das auch liberale, freisinnige Männer seit 1830 in der Schweiz sehr stark auch vertreten haben. Trotzdem, als Politiker konnten sich diese Männer nicht durchsetzen. Sie haben das nicht mal gefordert. Sie sagten eher das im kleineren Kreis oder in einer Schrift, aber nicht als Politiker nach außen. Das lag absolut quer in der Landschaft.
Neue Hoffnung gewissermaßen gab es 1896 mit dem ersten nationalen Frauenkongress in Genf. Was bewirkte dieser?
Wichtig war, dass man überhaupt mal wahrnahm, dass es so viel organisierte Frauen gab. In gemeinnützigen Organisationen, in Bildungsorganisationen und. Und daraus hat sich dann der Wille herausgeschält, eben auch im öffentlichen Bereich mehr Einfluss auszuüben. Es führte dann mit der Herausbildung des Zivilrechts, dass Frauen eben auf die Eherechts- und Familienrechtsdiskussion Einfluss nehmen wollten. Dazu wollten sie sich eben organisieren, um über die Vernehmlassung der Verbände Einfluss zu nehmen. Und das führte dann dazu, dass 1900 der Bund Schweizerischer Frauenorganisationen gegründet wurde und auch andere Dachverbände wie die Frauenstimmrechtlerinnen, die sich 1909 dann zu einem gesamtschweizerischen Verband zusammengeschlossen haben, aber auch 1912, glaube ich, der Schweizerische Katholische Frauenbund.
DRS 2, Sie hören Kontext. Heute, vor 40 Jahren, am 7. Februar 1971, beschlossen die Schweizer Männer, dass nicht nur sie, sondern auch die Schweizer Frauen abstimmen und wählen dürfen sollen. Die Schweiz war eines der letzten Länder in Europa, die dem weiblichen Geschlecht dieses Bürgerrecht zugestand. Zu Gast in Kontext ist Historikerin Elisabeth Schoris, die sich seit Jahrzehnten mit der Geschichte der Frauen in der Schweiz befasst. Frau Schoris, der Bund Schweizerischer Frauenvereine und der Schweizerische Verband für das Frauenstimmrecht brachten das Anliegen immer wieder vor. Beim Landesstreik 1918 kam die Forderung sogar an zweiter Stelle im Forderungskatalog. Was wurde daraus?
Diese Forderung stellten ja damals die Linken. Also beim Landesgeneralstreik von 1918 war das das Olterner Aktionskomitee. Aber auch diese Forderung wurde mit der Niederschlagung des Streiks weggestrichen, gar nicht zur Kenntnis genommen. Und auch all diese Eingaben der Frauen, denen wurde zwar nach dem Krieg zum Teil Raum gegeben, in dem es lokal zu Abstimmungen kam, aber überall, wo es überhaupt zur Abstimmung kam, wurde das klar abgeschmettert. Frauenstimmrecht war nicht männerkompatibel in der Schweiz.
Sie haben es angesprochen, zwischen 1919 und 1921 fanden in mehreren Kantonen solche Abstimmungen über das Frauenstimmrecht statt. Dieses wurde aber nicht nur jetzt von bürgerlichen Kreisen, sondern eben auch von den Genossen, von Mitgliedern linker Parteien abgelehnt. Warum?
Von der Linken wurde seit Ende des 19. Jahrhunderts das Frauenstimmrecht befürwortet und auch immer auf der Liste nationaler Forderungen oder auch lokaler Forderungen gesetzt. Dagegen die Basis, die funktionierte anders. Beispielsweise in der Abstimmung in Basel haben 2/3 der Männer in den Arbeiterquartieren, die also mehrheitlich sozialdemokratisch stimmten, das Frauenstimmrecht abgelehnt. Denn in der Basis war oft so, dass es klar war, die Frau ist für das Haus zuständig, der Mann für den Verdienst, die Frau zwar auch, sei es in Heimarbeit, sei es in Fabrikarbeit, aber sie war in der Regel alleine verantwortlich für das Haus und in der politischen Szene bewegten sich die Männer meistens alleine im hinteren Säle. Die Frauen hetzten nach Hause. Das heißt, auch hier waren die Bereiche im Alltag, auch an der Arbeit, geteilt.
Das heißt, zu Beginn der 1920er Jahre war die Situation in der Schweiz in Bezug auf die Einführung eines solchen Frauenstimmrechts blockiert. Es gab in der Folge zwar zahlreiche politische Vorstöße dann, doch diese blieben bis weit in die 1930er Jahre in der Schublade des Bundesrats liegen. Woran lag das?
Es lag daran, dass zwar die Frauen zuerst nochmals Vorstöße machten mit der SAFA 1928, der ersten Schweizerischen Ausstellung für Frauenarbeit, wo sie mit der Schnecke symbolisierten, in welchem Tempo es diesbezüglich in der Schweiz vorwärts ging, und mit der Petition von 1929, in dem eine Viertelmillion Frauen und auch Männer das Frauenstimmrecht einforderten. Eine solche große Zahl von Unterschriften unter eine Petition hat es vorher noch nie in der Geschichte der Schweiz gegeben. Trotzdem Wirkung gleich null. Da spielten auch die 30er Jahre eine entscheidende Rolle, wo eben dieses Bild, das traditionelle Bild, wieder gestärkt wurde in der Abgrenzung gegen Deutschland beispielsweise, der geistigen Landesverteidigung, aber wo dann dieses traditionelle Schweizer Bild und der Mann als Soldat und die Frau zu Hause als Mutter und verantwortliche Hausfrau, sehr bodenständige Person, wieder Urständ feierte. Und da konnte man dieses Thema Emanzipation als eben nicht schweizerisch wirklich auf die Seite schieben, in einer Zeit, wo es ja so eine hohe Arbeitslosigkeit und Not im Volke gab.
Das heißt, trotz dieser Viertelmillion Unterschriften Ende der 1920er Jahre blieb das Thema bis nach dem Zweiten Weltkrieg auf Eis gelegt.
Es waren dann wieder Sozialdemokraten, der Nationalrat Hans Opprecht, der mit seiner Motion da wieder Bewegung ins Spiel brachte, und dann aber auch eben Peter von Roden gegen Ende des Krieges mit seinem Postulat, welches verlangte, dass eben unter Stimmbürgern auch Frauen verstanden werden könnten. Und diese Vorstöße zwangen dann den Bundesrat letztlich, eine Vorlage auszuarbeiten. Aber implizit hat man damit gezählt, dass sie abgelehnt würde vom Volk.
In den 1950er und 1960er Jahren hat sich die Gesellschaft in der Schweiz von unten stark verändert. Muss man heute rückblickend sagen, dass die Politik dies zu wenig realisiert hat? Hat sie es versäumt, ihre Institutionen diesen gesellschaftlichen Veränderungen entsprechend anzupassen?
Sie hat sie zum Teil angepasst. Gerade in der Auseinandersetzung mit den 1950er Jahren sah man zum Beispiel, weil der Verkehr zunahm, sich breitere Schichten ein Auto leisten konnten, wurde beispielsweise die Frage der Autobahnen zum Politikum Nummer 1. Da hat man durchaus reagiert auf die Modernisierung. Aber die Frauen konnte man vernachlässigen. Das ist das Erstaunliche in dieser Zeit.
Frau Joris, seit 40 Jahren haben die Schweizerinnen nun das Stimm- und Wahlrecht. Wenn Sie heute als Historikerin auf diese letzten Jahrzehnte zurückblicken, wie groß waren die gesellschaftlichen und politischen Veränderungen, die daraus gefolgt sind?
Entscheidend waren die Themen, die jetzt aufs Tapet kamen, und natürlich mit der ganzen Entwicklung, die damals stattfand, auch auf den Straßen, aus den Protestbewegungen, aus der Ablehnung des Kalten Krieges und so weiter und so fort, im Zusammenhang mit dem Prager Frühling, mit den Vietnam-Demonstrationen, mit dem Aufbruch vom Mai 68 in Paris. Und jetzt, in diesem Zusammenhang, war auch das alte Bild, das patriarchale Bild in Frage gestellt in Bezug auf die Familie. Und erst dadurch, dass die Frauen stimmen konnten, auf der politischen Bühne mitbestimmen konnten, im Parlament präsent waren, kamen neue Themen auf politische Parkett, die von außen her hineingetragen wurden. Da geht es zum Beispiel um die Frage der Gleichheit, Gleichheit der Löhne oder gleiches Eherecht, also das Ende des Oberhaupts der Familie, aber auch Fragen der Gewalt, die dann später thematisiert wurden, der Vergewaltigung, der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz, aber auch Umweltfragen, die ein stärkeres Gewicht bekamen. Also soziale Themen, Themen des privaten Lebens wurden quasi jetzt auf die öffentliche Bühne gebracht, und es kamen da ganz entscheidende, substanzielle Veränderungen. Das hat Frauen mobilisiert bis hin zum Frauenstreik vor 20 Jahren. Eben dieser Anspruch, wir lassen uns nicht mehr an den Rand drängen. Wir wollen Gleichheit, und zwar jetzt und auf allen Stufen. Das führte dann auch zu dieser riesigen Protestbewegung bei der Nichtwahl von Christiane Brunner, die dann eine Auseinandersetzung, die mit der Wahl von Ruth Dreyfus in den Bundesrat endete.
Vor dem Hintergrund, dass die Schweiz den Frauen ihre staatsbürgerlichen Rechte erst spät zugestanden hat, steht das Land, könnte man sagen, zum Beispiel punkto Frauenvertretung in der Politik, heute gar nicht schlecht da, denkt man etwa an die Frauenmehrheit im Bundesrat. Haben die Frauen in der Schweiz also in kurzer Zeit viel erreicht oder trügt der Schein?
Ja, die Schweizer Frauen haben viel erreicht, weil sie sich sofort sehr stark auf der politischen Bühne engagiert haben. Und zwar, weil viele von ihnen sich eigentlich zuerst im Nahbereich, in dem ihnen zugeordneten Nahbereich engagierten, sei es in der Schulpflege oder eben in Gemeindeparlamenten, also auf dieser niederen Stufe, Einfluss nehmen konnten oder auch über die großen Frauenorganisationen sich da engagiert hatten oder in den NGOs beispielsweise. Eine Lieberherr war im Konsumentenforum aktiv gewesen, übrigens auch Somaruga. Also es gibt diese Strukturen, wo Frauen in ihren Anführungszeichen zugeordneten Feldern Erfahrungen sammeln können. In dem Sinn haben Frauen viel erreicht, dank hohem Einsatz.
Nun hat es in den letzten Jahren immer wieder geheißen, das Interesse der jungen Frauen an der Politik lasse zu wünschen übrig. Teilen Sie diese Einschätzung?
Warum heute Frauen sich, junge Frauen weniger für Politik interessieren, hängt entscheidend zusammen mit der mediatisierten Rollenzuständigkeiten. Frauenideale werden in sehr starkem Maße über den Starkult definiert. Und das kann ein Model sein, eine Miss Schweiz sein oder eben Gesang. Also immer in einer Solo-Position. Nicht mehr als Gruppe, sondern ich. Und zwar beurteilt von außen. Das ist das eine. Und zum anderen, die politische Ebene setzt auf eine sehr große Aggressivität. Also es gibt eine starke Ausrichtung auf die Polarisierung. Es geht nicht um lösungsorientiertes Diskutieren, sondern um Abgrenzung, auch in Szenesetzung des Ichs, aber immer in einem Kontext dann einer Partei. Und diese Aggressivität ist zugeschnitten auf ein männliches Bild, weil alles, was nett ist, solidarisch ist, menschenrechtlich ist, wird tendenziell abgewertet. Nett ist ein schlechtes Wort. Also quasi Abwertung sogenannter weiblicher Qualitäten. Und das spielt dann eine Rolle, dass man sich da gar nicht, in Anführungszeichen, zu Hause fühlt.
Sie hörten die Historikerin Elisabeth Juris im Gespräch mit Sabine Bitter.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.